Gott ist die Liebe, er liebt auch mich, er liebt auch dich, er hat oder liebt auch jetzt immer noch den Saulus oder den Paulus. Wir haben von diesem Schritt zu Gott gehört, von ihm. Das letzte Mal in der Predigt, dieser große Schritt des Völkerapostels, des Heidenapostels, der auf eine sehr dramatische Art und Weise diesen Weg zu Gott gefunden hat. Einer, der gar nicht so wirklich auf der Suche war, aber den Gott trotzdem gesucht und gefunden hat. Ich habe so ein bisschen hin und her überlegt, diesen Text, den wir gerade gehört haben und gelesen haben, ist das im Endeffekt ergiebig genug? Was macht man mit so einem Text? Aber ich glaube, das ist eigentlich so als Bindeglied zwischen diesem Punkt, wo Paulus eine Entscheidung getroffen hat, wo Paulus von Gott gefunden wurde und dann dem Dienst, den er getan hat als Völkerapostel, dass das eigentlich schon damit reingehört, sich auch mit dieser Phase seines Lebens so ein bisschen auseinanderzusetzen und zu gucken, was ist da eigentlich gewesen zwischen Bekehrung und zwischen dem Anfang seines Wirkens, als er dann auf die erste Missionsreise gezogen ist. Wir haben das eben gehört, Apostelgeschichte 9, in diesem Abschnitt, da wurde uns so ein bisschen was berichtet. Paulus begegnet Jesus und er kriegt gleich eine große Berufung, eine große Aussage mit ins Stammbuch geschrieben. Da macht Gott von vornherein eigentlich deutlich, was er mit diesem Mann vorhat. Ich will ihn zu Königen schicken, ich will ihn unter die Heiden schicken, ich will ihm zeigen, wie viel er für mich leiden muss. Gleich von dem Zeitpunkt der Bekehrung aus wird das so gesagt, wird uns das so in der Bibel überliefert. Das war von vornherein die Perspektive, die Gott für diesen Mann gehabt hat. Er, Gottes auserwähltes Werkzeug, um das Evangelium in die Welt zu tragen, um die Nichtjuden zu erreichen mit dem Evangelium. Das war die Zielsetzung. So hat das in Damaskus angefangen. Er gewann Kraft, heißt es in diesem Text, den wir gehört haben. Das heißt, er ist gewachsen in seinem Glauben. Er hat all das, was er als Jude ja von klein auf kannte und gelernt hat, er hat das plötzlich in Beziehung gesetzt zu Jesus Christus und ihm ist plötzlich klar geworden, was das alles bedeutet, wie die ganzen Puzzlesteinchen sich zusammenfügen. Er gewann an Kraft und es ist ihm gelungen, offensichtlich auch das, was er da selbst an Erkenntnis gewonnen hat, auch den Juden weiterzugeben und dann so weit, dass er sie in die Enge getrieben hat und dass die sich ja gar nicht mehr so richtig wehren konnten. Konsequenz, sie wollten ihn töten. Das ist so dieses Schlusswort vielleicht, was über diesen Abschnitt in Damaskus steht. Er gewann Kraft, er gewann an Vollmacht und die Konsequenz war, sie wollten ihn töten. Eine wichtige Sache, die wir vielleicht auch noch im Blick haben sollten, was in Damaskus ganz, ganz entscheidend wichtig war, da gab es jemanden, der für ihn da war. Da gab es jemanden, der trotz Angst und Überwindung, die ihn das gekostet hat, für ihn da war, auf ihn zugegangen ist, obwohl er nicht wusste, was draus werden würde. Der Hananias, der dem Saulus nachgegangen ist. Von Damaskus aus zieht Saulus nach Jerusalem. Und auch da geschieht etwas ganz Ähnliches. Eigentlich genau das Gleiche, das genau das gleiche Strickmuster. Logisch, da kam er ja her. Die Menschen dort hatten Angst vor ihm. Sie haben ihn als den Verfolger der Gemeinde kennengelernt. Und plötzlich steht er da und redet von Jesus. Ist das glaubwürdig oder will der uns einfach in die Pfanne hauen? Ist das eine Falle, die der uns stellt? Das würden wir unter uns hier heftigst diskutieren, wenn sowas auf uns zukäme. Mit Sicherheit. Das ist nur verständlich. Und auch in Jerusalem macht Saulus diese Erfahrung, da ist plötzlich einer, der aufsteht für ihn. Der Barnabas ist das in diesem Fall. Der Barnabas steht auf in der Gemeinde und gibt Zeugnis und sagt, ja, diesen Saulus, den habe ich auch in Damaskus predigen hören. Er hat ein ganz lebendiges Zeugnis von Jesus. Das, was der sagt, das ist ernst gemeint, von ganzem Herzen. Da ist einer, der sich für ihn verwendet hat. Da ist einer, der ihm zur Seite gestanden hat und der wirklich ja mit allen Konsequenzen für ihn eingetreten ist. Und auch hier in Jerusalem haben wir das Gleiche, dieser Kontakt zu dem Barnabas. Auf der anderen Seite das freie und offene Reden von Saulus in der Gemeinde, in dem Jerusalemer Umfeld, dass er von Christus erzählt, da wo er selbst als Christenverfolger ja aufgebrochen war, redet ganz frei und offen. Und die Konsequenz war, sie wollten ihn töten. Auch hier wieder. Und die Geschwister, die Brüder im Glauben, die bekommen das mit. Und das ist der nächste Punkt. Vielleicht nur eine ganz, ganz kurze Episode, aber ich finde es wichtig, dass das so einfach uns nochmal bewusst zu machen. Da heißt es hier im Bibeltext, als die Brüder das erfuhren, geleiteten sie ihn nach Caesarea und schickten ihn weiter nach Tarsus. Da war erst der Hananias und dann war der Barnabas, die sich für ihn verwendet haben. Und dann plötzlich waren nochmal andere da, die mitgedacht haben, die ihre Augen aufgemacht haben und die dann Konsequenzen auch gezogen haben. Die Brüder werden sie hier nur namenlos genannt, die oder denen Saulus am Herzen lag und die gesagt haben, nee, du musst jetzt hier weg. Und die ihm geholfen haben bei der Flucht nach Caesarea. Und dann ist er wahrscheinlich verschifft worden nach Tarsus, da wo er eigentlich herkam, in seine Heimat ursprünglich. Immer wieder das Gleiche, was Saulus in dieser Phase erlebt. Menschen, vertrauenswerte Menschen, die sich für ihn verwenden, die für ihn da sind, die er wahrscheinlich vorher gar nicht kannte. Wo er wahrscheinlich gesagt hätte, deren Vertrauen habe ich gar nicht verdient bei all dem, was gewesen ist. Aber Menschen, die sich von Gott haben rufen lassen und die sich für ihn verwendet haben, die für ihn da waren. Und auf der anderen Seite sein Wirken in Vollmacht und die Konsequenz, dass schon von Anfang an eigentlich das Leiden im Vordergrund stand und die Menschen hinter ihm her waren und oder die Juden speziell hinter ihm her waren und das nicht ertragen konnten und ihn loswerden wollten. So einer, der so clever von Jesus redet, den wollten sie nicht haben, den konnten sie nicht ertragen. Saulus wurde verschifft nach Tarsus in seine Heimat und die Konsequenz für die Gemeinde war, dass zunächst mal Frieden war. Der große Christenverfolger war weg und auch der jetzt hier so für Unruhe durch seine Predigt sorgte. Und die Gemeinde lebte in Frieden. Und die Gemeinde wuchs und blühte und wurde größer. Sie lebte in der Furcht des Herrn, heißt es hier, unter dem Beistand des Heiligen Geistes. Also sehr positive Formulierung. Der Gemeinde ist es in diesem Punkt richtig gut gegangen. Gott hat ein riesiges Wunder getan, in dem dieser Mann sich bekehrt hat und plötzlich diese ganze Notsituation beseitigt war. Ich habe in einem Buch bei einem Ausleger gelesen, der so diesen Lebensabschnitt des Paulus so beschrieb, vom Wolf zum Schaf zum Hirten. Ich fand das eigentlich ein sehr, sehr schönes Bild, das so zu sehen, wie sich dieser Mann auch entwickelt hat, dass er von einem Wolf ja nicht nur zum Schaf geworden ist, sondern zu jemandem geworden ist, der sogar in der Gemeinde Verantwortung übernimmt oder der in der Welt Verantwortung übernimmt und Menschen zum Glauben führen will. Etwas ganz, ganz Entscheidendes. Paulus selber schreibt dann später einmal von dieser Zeit, in der Apostelgeschichte heißt es nur, er wurde nach Tarsus geschickt und irgendwann kehrte er dann von Tarsus zurück. Im Galaterbrief beschreibt er die Zeit dann noch so ein bisschen ausführlicher. Da redet er nochmal, das hatte ich das letzte Mal schon gelesen, so von Gottes Auserwählung eigentlich, dass Gott ihn gerufen hatte in ein Leben mit Christus. Und dann heißt es hier, damit ich ihn durchs Evangelium verkünden sollte unter den Heiden, da besprach ich mich nicht erst mit Fleisch und Blut, ging auch nicht hinauf nach Jerusalem zu denen, die vor mir Apostel waren. Also er hat die Nähe der Apostel offensichtlich erstmal gar nicht gesucht, sondern er zog nach Arabien und kehrte wieder zurück nach Damaskus. Und danach, 3 Jahre später erst, ging er hinauf nach Jerusalem, um Kephas, also den Petrus, kennenzulernen. Paulus war eine Zeit lang weg vom Fenster zunächst mal. Obwohl er diese große Berufung gleich vom ersten Tag an bekommen hatte, war er dann doch erstmal eine Zeit in der Versenkung verschwunden. Er trat zumindest da, wo die großen Gemeindebewegungen waren, nicht auf. Dort sah man ihn nicht. Da waren erst nochmal andere im Vordergrund, wie der Petrus und andere, der Jünger und der Apostel. Aber auch Paulus war nicht untätig und er ist offensichtlich umhergezogen in ganz fremden Gebieten, in Arabien, im Süden und dann oben da in Phönizien, aus der Gegend von Tarsus, wo er herkam. Das sind so Zeiten, da wissen wir relativ wenig darüber, aus der Bibel nicht, aus außerbiblischen Quellen vielleicht minimale Dinge. Man kann sich da manches erklären oder vielleicht auch zusammenreimen. Paulus redet später einmal von Verfolgungssituationen, die sich eigentlich mit den biblischen Schilderungen nirgends in Übereinklang bringen lassen. Vielleicht hatte er da manches in dieser Phase erlebt, wo er alleine unterwegs war, wo er, ja, sagen wir es mal so, auf eigene Rechnung das Evangelium verkündigt hatte, noch nicht in einem Team unterwegs war mit anderen Gläubigen. Ich habe irgendwo gelesen, er hätte in dieser Zeit seine Familie, sein Erbe verloren. Wo der Gedanke herkommt, weiß ich ehrlich gesagt nicht so genau, ob es da irgendwelche Quellen gibt, die auf sowas hinweisen. Aber denkbar ist es ja, dass jemand, der in so einem strengen jüdischen Umfeld aufwächst, plötzlich seine ganzen Lebenszusammenhänge verliert, wenn er die Entscheidung trifft, mit Jesus zu leben. Und ich glaube, das ist das Spannende an dem Leben von Paulus, dass diese Entscheidung für Jesus ihn wirklich was gekostet hat. Dass da ja etwas von ihm gefordert war. Das war nicht so dieses, naja, mir ist neulich mal so ein Heftchen in die Hand gefallen, was dann so oft verteilt wird zu Veranstaltungen, auch Evangelisation. Da stand dann drin, was hat Jesus uns zu bieten, so als Frage. Und dann wurden da vielleicht auch Antworten drauf gegeben. Ich weiß nicht, was Jesus Paulus zu bieten hatte in dem Moment. Sicherlich geistlich gesehen seine Errettung. Aber Paulus hat sehr, sehr viel Schwierigkeiten auf sich genommen. Dadurch, dass er mit Jesus gegangen ist. Dadurch, dass er diesen Glauben an Jesus in sein Leben aufgenommen hatte. Das war von vornherein Teil seiner Entscheidung, dass es in seinem Leben schwerer werden würde. Er war derjenige, der das Sagen hatte. Er war derjenige, der Druck ausgeübt hat, der die Gemeinde verfolgt hat. Und plötzlich stand er am ganz anderen Ende. War er derjenige, der den Druck auszuhalten hatte oder der vor dem Druck weggelaufen ist. Das war eine Entscheidung, die er da getroffen hat, mit Jesus zu leben. Jesus nachfolgen. Das kann bedeuten, dass man schwere Entscheidungen treffen muss. Das ist nicht unbedingt dieses Wohlfühlen und komm zu Jesus und alles ist in Ordnung und deine Probleme werden dir weggenommen. Mag sein, dass es so ist. Es ist sehr wahrscheinlich, dass es nicht so sein wird, sondern dass unser Leben uns manches abverlangt und dass das Leben mit Christus, wenn wir zu ihm stehen, wenn wir mit ihm leben, dass das die ein oder andere zusätzliche Frage, vielleicht sogar das zusätzliche Problem mit sich bringt. Leben mit Jesus ist etwas Schönes, aber es ist nicht unbedingt etwas Einfaches und schon gar nicht etwas Problemloses. Und das hat Paulus hier erlebt auf diesem Weg vom Wolf zum Schaf zum Hirten. Das hat er erlebt, dass Gott ihn da offensichtlich auch beutelt und dass er da lernen musste. Dass das nicht alles umsonst und geschenkt war, was ihn da erwartete auf seinem Weg mit Gott. Was ich bei Paulus schön finde, dass er immer, eigentlich immer Begleiter auf seinem Weg hatte. Dass es immer Menschen gab, die sich für ihn eingesetzt haben, auf die er sich verlassen konnte. Und ich muss sagen, das ist etwas, was ich mir immer wieder wünsche, wo ich auch von Zeit zu Zeit drum bete, dass Gott auch mir solche Menschen schenkt, die einfach da sind, die Vorbild sind, zu denen man aufgucken kann, von denen man lernen kann, die einfach im richtigen Moment auch das richtige Wort haben und einen ermutigen oder weiterbringen. Ich glaube, es ist unendlich wichtig, dass wir solche Menschen haben, die da sind. Sei das, wenn es um unser Glaubensleben geht oder wenn es um ganz praktische Fragen unseres Lebens geht. Dass sich Menschen für uns verwenden, dass Menschen treu sind und für uns da sind, das ist etwas, was unendlich wichtig ist. Ich habe in einem Buch dieses Beispiel gelesen von dem Sir Randolph Churchill, der Vater von dem Winston Churchill ist das gewesen. Der hatte das einmal erlebt, der war als Politiker auch viel unterwegs, war einmal in Schottland unterwegs, eine Rede zu halten und ist irgendwie mit seinem Gefährt stecken geblieben in der Landschaft, da wo er war, und er wusste sich nicht zu helfen, sie kamen da irgendwie nicht weiter. Und da kam ein junger Mann mit einem Pferdegespann vorbei. Und naja, der hat die Situation natürlich gleich erfasst und den Mann offensichtlich auch gleich erkannt, dass damit war zu rechnen. Und er hat ihm geholfen, hat ihn mit den starken Pferden, die er dabei hatte, irgendwie aus der Klemme geholfen, das Fahrzeug aus dem Schlamm gezogen, wie auch immer das dann genau gewesen ist. Und Churchill fragte dann, wie er sich erkenntlich zeigen könnte, wie er sich bedanken könnte für das, was er getan hat. Und der junge Mann, der muss dann offensichtlich gesagt haben, danke, das war das Geringste, was ich tun konnte. Es war ein Privileg für mich, einer so wichtigen Persönlichkeit zu helfen. Das war offensichtlich erstmal die Einstellung von dem jungen Mann, aber der Churchill hat dann nicht nachgegeben und gefragt, wie es denn so weitergehen soll in seinem Leben, was er denn so beruflich vorhabe. Und dann hat er ihm erzählt, dass er eigentlich Arzt werden möchte, aber dass zu Hause für so eine Ausbildung keinerlei Geld vorhanden ist. Und der Churchill, der war dann offensichtlich da so gerührt davon, dass er ihm versprochen hat, da zu unterstützen und ihm zu helfen, diese Ausbildung zu machen. Und er stand zu seinem Wort und das ist dann auch so gewesen. Und Jahrzehnte später, das war dann während des Zweiten Weltkrieges, da ging es um den Sohn, also um Winston Churchill, der krank geworden ist, schwer krank geworden ist. Und sein Arzt hatte von einem neuen Medikament gehört, was irgendjemand erfunden hatte, was vielleicht noch so in der experimentellen Phase war von dem Penicillin. Und das muss dieser Mann offensichtlich gewesen sein, den sein Vater, der Randolph Churchill, unterstützt hatte und ihm geholfen hatte und ihm das ermöglicht hatte, diese Ausbildung zum Arzt zu machen. Die Treue auf der einen Seite des Vaters hilft dann auf der anderen Seite völlig ungewollt und ungeplant dem Sohn weiter, viele, viele Jahre später. Die Treue, das Dasein, das sich einsetzen für einen Menschen, wird viele, viele Jahre später auf eine wunderbare Weise ja eigentlich belohnt. Ich glaube, Gott kann und will uns auch segnen in dieser Art und Weise, wenn wir füreinander Verantwortung übernehmen und Verantwortung auch tragen. Ob das in geistlicher Weise ist oder in ganz praktischen Dingen unseres Lebens. Vielleicht kann man fast sagen, dass es bei dem Saulus schon sowas wie ein Prinzip war, dass er immer wieder solche Menschen hatte. Das war sicherlich von seiner Seite in keiner Weise geplant oder gewollt oder wie auch immer. Aber es waren immer Menschen da. Und später war er auch immer in kleinen Gruppen unterwegs. Er hat sich dann nie wieder alleine auf den Weg gemacht. Das waren immer mindestens Zweierteams, in denen sie ausgezogen sind, wo einfach dieser gegenseitige Rückhalt dann auch da gewesen ist. Von Hudson Taylor habe ich das auch mal gelesen. Den kennt man ja so als den großen China-Missionar, als derjenige, der durch seine Arbeit viele Hausgemeinden zurückgelassen hat. China, eine der größten Kirchen, sicher anders strukturiert als hier bei uns, aber eine der größten Kirchen in der Welt, die es gibt. Aber was weniger bekannt ist, dass Hudson Taylor eigentlich auch fast von den ersten Augenblicken seines Lebens in China so einen Mann an seiner Seite hatte. Einen älteren auch Missionar, der dort mit ihm lebte, William Burns hieß der. Und von dem es dann auch so heißt, dass er ganz, ganz eng mit ihm verbunden war, dass sie enge Zeiten des Gebetes miteinander hatten dass sie aber auch gemeinsam unterwegs waren, um Zeugnis zu geben. Und dass sie gemeinsam diesen Druck ausgehalten haben, wenn Leute sie vielleicht ausgelacht haben oder vom Glauben nichts hören wollten. Gemeinsames Gebet, gemeinsamer Dienst, gemeinsam die Schwierigkeiten ertragen. Das hat die Menschen unheimlich, oder das hat diese beiden unheimlich zusammengeschweißt. Und im Endeffekt beiden geholfen und beide gesegnet. Der Saulus, der hatte immer wieder solche Menschen. Und ich glaube, Leute, die viel erreichen in ihrem Leben, die haben auch solche Menschen zur Seite, die einfach mittragen, die da sind in dem Augenblick, wenn es plötzlich drauf ankommt und vielleicht manche andere nicht mehr da ist. Diese Menschen, die, wenn es drauf ankommt, treu sind und helfend, segnend, wie auch immer, eingreifen. Paulus oder der Saulus, der war der Mann, der auf dem Weg war, vom Wolf zum Schaf, zum Hirten. Und Gott hat ihn auf einfache, aber auf schöne Art und Weise gesegnet. Und er hat ihn stückchenweise weitergebracht. Er durfte in seinem Glauben wachsen. Und den letzten Punkt, das möchte ich jetzt eigentlich nur noch kurz andeuten. Und da geht ja dann die Geschichte mit Paulus weiter. Seine erste große Gemeinde, in der er dann gelebt und gedient hat, das war die Gemeinde in Antiochien, im heutigen Syrien liegt diese Stadt. Interessanterweise eine der größten Städte, die es damals gegeben hat. Es gibt da so Vermutungen, dass das so die drittgrößte Stadt überhaupt gewesen sein könnte, gleich nach Rom, Alexandria, dann Antiochia in Syrien. Man geht so von 500.000 Einwohnern aus. Für die damalige Zeit ist das eine ungeheure Zahl. Multikulturell, viele Menschen auf einem Fleck. Und da geschieht etwas ganz Besonderes. Unabhängig von dem Saulus zunächst, da machen sich Menschen auf durch die Verfolgung, ausgelöst als Stephanus dem Märtyrertod gestorben ist, sind da die ersten hingekommen, haben das Evangelium verkündigt, zunächst nur den Juden. Und dann später sind auch Menschen hingekommen, die haben grundsätzlich auch den nicht-jüdischen Menschen Evangelium verkündet. Und in Jerusalem war man so ein bisschen skeptisch und dann hat man den Barnabas da hochgeschickt, um zu gucken, was da ist. Wieder diese Schlüsselperson, der Barnabas, der da plötzlich auftaucht und der erlebt das, der sieht den lebendigen Glauben von diesen Menschen dort. Und ja, ich weiß es nicht, ob er gleich von Anfang an dran dachte oder ob er dann die Idee gekriegt hat, na, ist das nicht die Berufung von Paulus? Die Berufung vom Saulus. Und er zieht nach Tarsus, und da heißt es hier im Text so schön, er ging nach Tarsus, Saulus zu suchen. Er wusste also offensichtlich gar nicht genau, wo der ist, aber er wusste, dass der Mann hat die Berufung genau für diese Aufgabe, die gerade hier am Aufbrechen ist. Und dann macht er sich auf und sucht diesen Mann, genau diese Schlüsselperson wieder, der schon mal für ihn da gewesen ist. Genau der Mann denkt jetzt wieder mit und setzt ihn in diese Aufgabe ein. Er denkt mit und geht ihm nach und sucht ihn. So bei der Formulierung suchen musste ich an Jesus denken, der auch uns sucht, der auch uns nachgeht. Jesus war dem Saulus schon mal nachgegangen auf dem Weg nach Damaskus. Und jetzt gebraucht er den Barnabas, um ihn zu suchen, um ihn wieder ein Stückchen auf den richtigen Weg zu bringen und ja eine Weiche zu stellen in die richtige Richtung. Und Barnabas bringt ihn nach Antiochia und da wirken sie dann gemeinsam eine längere Zeit und Gemeinde wächst. Und Paulus wächst dort offensichtlich in seine Berufung hinein, indem er in dieser Gemeinde dient. Und von dort gehen dann die Missionstätigkeiten ja erst richtig los, zu denen er dann ausgesandt wird in späteren Zeiten. Aber er hat erstmal eine längere Phase gehabt, wo er Zeit zum Nachdenken hatte, Zeit zum Beten hatte, Zeit zum Studieren hatte, Zeit hatte, einfach über die Vergangenheit nachzudenken und sich Gedanken zu machen, vielleicht auch über die Zukunft, was das werden würde mit seinem Leben jetzt und was sich verändern würde durch seinen neuen Glauben. Und dann kommt dieser Barnabas, dieser Seelsorger von damals und bringt ihn wieder ein Stückchen weiter. Ich muss sagen, wenn ich solche Geschichten lese, das motiviert mich, auch immer daran zu denken und dafür zu beten, dass ich und dass wahrscheinlich wir alle solche Menschen brauchen, die uns immer so stückchenweise weiterhelfen, die uns ermutigen oder zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Rat geben und für uns da sind. Und vielleicht hilft es uns auch, darüber nachzudenken, dass vielleicht auch wir für andere solche Menschen sein könnten, die zum richtigen Zeitpunkt da sind und den richtigen Rat oder die richtige Hilfe parat haben. Ich glaube, die Geschichten in der Bibel, die ermutigen uns immer wieder in dieser Weise zu denken und die Augen auch zu öffnen für den anderen. Der Barnabas, der Sohn des Trostes, einer mit einem ganz weiten Herzen, der war so einer. Der hat für den Saulus mitgedacht und hat ihm an entscheidenden Punkten auch weitergeholfen. Amen.